noch mehr den Wert von Wertstoffen verstehen. Den wenigsten war klar, wie wertvoll Aluminium als Wertstoff ist und dass der eben mit extrem hoher Qualität rezykliert werden kann und wieder zu einer Aludose werden kann. Menschen verhalten sich oft viel besser, wenn man ihnen die Gelegenheiten gibt. Das heißt zum Beispiel, dass die Unternehmen im Arbeitskontext noch mehr zum Beispiel schauen, wie können wir das bei unseren Mitarbeitenden erreichen, wie können wir dort eine Infrastruktur bieten, dass Abfalltrennung überhaupt möglich ist.
Das ist Use Me Baby One More Time, der Podcast von Swiss Recycle zum Wiederverwenden statt Wegrühren. Ich bin Andrea.
Und ich bin Manuel.
Reuse, Recycle, Record. Use Me Baby One More Time.
Warum bewegt das Thema Recycling so fest in der Schweiz?
Wie ist es möglich, dass die meisten Menschen den Abfall so gewissenhaft trennen und das auch noch freiwillig?
Crazy! Und wie sorgt man dafür, dass die Leute an Bord bleiben, auch wenn immer neue Recycling-Systeme dazukommen?
Über das reden wir heute mit der Anne Herrmann.
Ja, mein Name ist Anne Herrmann. Ich bin Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und ich leite dort das Institut für Marktangebote und Konsumentscheidungen.
Herzlich willkommen zu Use Me Baby One More Time, Anne. Schön, bist du da bei uns im Podcast.
Ist Recycling so ein bisschen ein Persönlichkeitstest? Also was sagt das Recyclingverhalten über Menschen aus?
Ja, ich würde sagen, das Interessanteste, was mir auch immer aufgefallen ist, wenn wir über Recycling reden, ist, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten ja gar kein Recycling betreiben. Wir sind ja nur Teil des Kreislaufes und wir machen eigentlich die Abfalltrennung. Also wir reden im Alltag immer über Recycling, aber eigentlich unsere Aufgabe in dem Kreislauf ist lediglich die Abfalltrennung. Und die nehmen Menschen in der Schweiz natürlich recht unterschiedlich ernst wahr oder unterschiedlich konsistent wahr.
Aber da kann man nicht sagen, so die ganz super Bündeli machen und perfekt recyceln, das sind so die ganz korrekten Menschen. Und die anderen, die das ein bisschen schludriger machen, das sind so die Chaoten oder so. Kann man dort irgendwie, kannst du etwas sagen zu dem?
Was wir in unseren Studien herausgefunden haben, ist, dass die Menschen natürlich unterschiedlich sorgfältig oder gewissenhaft sind damit. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Aber was man auch häufig sieht, dass damit natürlich auch gewisse Stereotype verbunden sind. Also, dass man vielleicht auch jemanden, der es zu genau nimmt, ein bisschen als bünzlig wahrnimmt. Und die, die weniger rigoros trennen, vielleicht aber manchmal auch ein bisschen als lässig und cool, weil sie es vielleicht auch gerade nicht ganz so genau nehmen.
Wie fest wirst dann du sagen, bist du ein Bünzli, wenn es um das Thema geht?
Ich würde sagen, ich bin schon die, die auch noch den Karton vom Joghurt trennt.
Yes, das war ich
auch. Und das ist aber auch eine Erkenntnis, die wir auch rausgefunden haben, wenn es jetzt um verschiedene Wertstoffe geht. Zum Beispiel beim Karton. Wenn du Leute einfach nur fragst, wie rigoros trennst du Karton, dann denken die meisten an ihre Galaxus, Amazon, Zalando-Pakete, die sie natürlich separat entsorgen. Aber sie denken weniger an die Umverpackung von Lebensmitteln, wo ja auch recht viel Karton beteiligt ist sozusagen. Aber daran merkt man dann vielleicht auch, wie ernst jemand das nimmt und mit wie viel Aufwand er oder sie auch kleinere Kartonteile immer noch separiert.
Jetzt, also mein Grossvater hat zum Beispiel immer wirklich so die perfekte Papierbündel gemacht. Also wirklich so bei uns, meinen Eltern hat es dann immer so ein bisschen schräg ausgesehen und Sachen haben noch rausgeschaut und so. Aber mittlerweile bin ich so ein bisschen besser geworden. Eben das mit dem Joghurtbecher mache ich auch. Die Andrea ist auch super vorbildlich im Recyceln. Haben die, die so, das so ganz korrekt machen, haben wir alle eine Zwangsstörung?
Ich glaube, es gibt ja, was wir letztlich ja nur sehen, ist, wie sauber jemand sein Papier bündelt. Ob er auch jedes einzelne Blatt dort gesammelt hat, wissen wir ja wiederum nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch zu unterscheiden, wie sichtbar ist eigentlich unser Abfalltrennungsverhalten. Und als wir geschaut haben, mit wem möchten wir zum Beispiel Interviews führen für unsere Studie, da wurde auch ersichtlich, dass manche auch jetzt nicht sagen konnten, wie ihre Freunde oder Bekannten mit der Abfalltrennung umgehen. Einiges Verhalten ist sichtbar. Also je nach Gemeinde und je nachdem, wie das organisiert ist, sieht man ja zum Beispiel, liegen da ordentlich gebündelte Papiersammlungen am Dienstagmorgen an der Straßenkante oder eben nicht. Oder werden die einfach locker in einer Papiertüte gesammelt. Aber das, was zum Beispiel nicht getrennt wird im Abfall, das sehen wir ja gar nicht. Also das, was im Restmüll landet, den Teil sehen wir nicht. Das hilft aber den Leuten auch als soziale Norm. Ich sehe eher das vorbildliche Verhalten auf der Straße. Wenn ich sehe, dort wird der Karton abgestellt, dort wird das Papier gebündelt. Ich sehe Personen, die zum Glascontainer gehen. Das sind Verhaltensweisen, die ich beobachte und wo ich dann vielleicht auch wahrnehmen kann, aha, so ist das, wie man das anscheinend macht in der Schweiz.
Aber würde das auch heißen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen grossen Block zügle, ich, wo sehr vorbildliche Bündel mache, und ich sehe, dass dort alle einfach das Zeug an den Strassenrand rühren, kann das auch dann umgekehrt dem Fall mein Verhalten beeinflussen?
Beeinflussung gibt es natürlich immer in beide Richtungen. Hier würde man dann sich aber fragen, wie stabil ist deine Einstellung und deine Überzeugung? Und wenn du weiterhin sehr davon überzeugt bist, wie wichtig das ist und dass es gut gebündelt sein muss, bist du weniger beeinflussbar, als wenn du bisher eher nur widerwillig gebündelt hast, weil du denkst, sonst wird es nicht mitgenommen.
Was ist deine größte Recycling-Sünde?
Was wir in der Forschung herausgefunden haben, ist, dass wenn man jetzt über Abfalltrennung, Recycling nachdenkt, dass es da ja verschiedene Wertstoffkategorien gibt. Die, die man im Alltag hat, wie Karton, PET, Papier, Glas, die fallen häufig an, da haben die meisten ihre Routinen und so weiter. Dann gibt es ja aber so die Sonderkategorien, die seltener anfallen, wie Kleidung, Elektrogeräte und so weiter. Und da bin ich ganz sicher schuldig, dass ich mal 2-3 Kabel aussortiert habe, schon gar nicht mehr wusste, zu welchem Gerät die gehören. Und natürlich hätten die ins Elektrogeräte-Recycling gehört. Aber wenn man gerade mal so am Aufräumen ist, dann passen die auch perfekt leider in einen Abfallkübel. Und ich denke, da können sich viele wiedererkennen. Gerade wenn man mal so im Aufräumen-Wut ist, dann denkt man sich, ich will das jetzt ja entsorgen. Und zwar jetzt. Und dann landet es vielleicht eher mal im Kübel.
Dort wäre ja auch Kupfer dann drin oder im Kabel, wo man wieder rausholen könnte. Mhm. Ich merke schon, wie wir beide so durch den Podcast ein bisschen so Moralapostelinnen werden.
Absolut, absolut. Aber es ist ja auch lustig, weil alle Leute haben irgendwie eine Meinung zu Recycling. Es ist so ein Thema, wo man, wenn man über das anfängt zu reden, dann haben alle, oder eben so Mythen, die sie schon mal gehört haben, oder «Ah ja, und ich mache das im Fall so». Und es ist so, warum bewegt uns das Thema Recycling so fest in der Schweiz?
Ja, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, es ist etwas, was uns eigentlich täglich in irgendeiner Form beschäftigt, und zwar unabhängig davon, ob wir den Abfall trennen oder nicht. Jeden Tag, wenn wir meinetwegen zur Arbeit fahren, manche haben vielleicht einen Energy Drink aus der Dose, den sie trinken im Zug, sie kommen an ihrem Arbeitsort an, die Frage der Entsorgung steht an. Das heißt, es sind ganz viele Entscheidungen, die wir über den Tag hinaus treffen, ob wir Abfall trennen oder nicht. Und wenn ich das so sage, fällt vielleicht auch schon auf, es hat auch viel mit den Umweltbedingungen zu tun. Wenn ich bei der Arbeit ankomme und dort ist keine separate Entsorgung für Aluminium, dann kann ich die Dose nicht so entsorgen, wie ich es vielleicht zu Hause gemacht hätte. Und ich glaube, das ist ein Alltagsthema, weil es uns alltäglich beschäftigt oder zumindest stehen wir vor diesen Entscheidungen immer wieder.
Und eben so, das ist jetzt ein Beispiel, aber die Hai, also ich glaube, ich kenne niemanden, wo die Hai gar nicht trennt. Also es ist irgendwie so ein bisschen unvorstellbar, dass man einfach alles in den Abfallsack tut. Wie haben wir es geschafft, dass man so weit ist in der Schweiz, dass das irgendwo auch ein bisschen, fast ein bisschen Kulturgut ist und dass man eben mit diesen Säcken dann zu der nächsten Entsorgungsstelle läuft und Glas und so trennt?
Ja, wir haben da eigentlich 2 Dynamiken rausgefunden. Das eine ist natürlich, dass man es aus dem Elternhaus kennt und das auch schon vor vielen Jahren das angefangen hat. Erst mit wenigen, dann mit immer mehr Wertstoffen. Das heißt, auch wenn ich dann erwachsen bin und einen eigenen Haushalt etabliere, dann kommen vielleicht später noch mal Plastikflaschen dazu. Aber ich bin dann schon offen für diese Idee, weil ich ja schon Routinen habe für 3 bis 4 andere Wertstoffe. Und ich nehme das dann in mein Repertoire auf, weil es für mich dazugehört zur Haushaltsführung, die ich von zu Hause gelernt habe. Also das ist ein verstärkendes Element. Das andere ist, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Außenwahrnehmung. Ich sehe auch nach außen hin, andere zeigen auch das Verhalten. Ich sehe die Rahmenbedingungen, die geschaffen wurden mit den Sammelstationen, mit der Sammlung am Straßenrand. Ich nehme wahr, dass andere das auch machen. Und damit nehme ich es auch als soziale Norm wahr und orientiere mich daran. Und dann, was beim Recycling eben dazukommt, was ich denke, was sehr wichtig ist, ist, dass wenn man es dann etabliert hat, sind es auch recht schnell gewohnheitsmäßige Verhaltensweisen. Und wenn wir über Verhaltensänderung reden, dann reden wir häufig darüber, man muss Gewohnheiten entwickeln, dann wird es auch leichter. Und ich glaube, das ist ja auch immer eine Frage, die uns beschäftigt. Warum betreiben Menschen diesen Aufwand? Und was wir aber auch wissen, Gewohnheiten fühlen sich nicht mehr so stark wie Aufwand an. Und an dem Punkt wird das, was wir vielleicht sagen, das lohnt sich doch gar nicht, diese Arbeitszeit, die man in die separate Entsorgung steckt, wenn es Gewohnheiten sind, nehmen wir es auch nicht mehr als so aufwendig wahr. Es braucht auch weniger Selbstkontrolle, weil es einfach automatisch ist. Ist ähnlich wie beim Zähneputzen. Als Kind hat man das irgendwann mal gelernt. Da gab es noch viel Fight mit den Eltern, ob man das jetzt wirklich muss. Als Erwachsener ist das so gewohnheitsmäßig, das hinterfragt man nicht mehr. Und genauso kann es auch mit solchen positiven Alltagshandlungen sein.
Wie fest beeinflusst sich das gegenseitig? Also eben Gewohnheit, wo man einfach, man macht das so, aber eben auch die Infrastruktur. Also wenn ich eben die Büchse habe im Zug und dann steige ich am Bahnhof aus und es hat gerade einen Alukübel, dann rühre ich sie rein. Aber kann man das irgendwie sagen, also wenn es jetzt kein Alukübel hätte, aber ich habe eigentlich die Gewohnheit, um das richtig zu entsorgen, wie weit gehe ich dann trotzdem?
Das hängt ganz stark davon ab, ob man es aus der Gewohnheit heraus macht oder ob dazu auch Einstellungen und Überzeugungen dort mitspielen. Also an dem Punkt, wo ich denke, das ist auch wichtig, das ist Teil meiner Identität, mich in dem Bereich nachhaltig zu verhalten, schmerzt es in Anführungsstrichen natürlich auch, wenn man es dann nicht fachgerecht entsorgt. Ich kann da selber eine Anekdote aus meinem Leben bringen. Vor circa 20 Jahren habe ich einige Jahre in England gelebt und dort war damals zumindest Abfalltrennung in Haushalten noch gar nicht etabliert. Das hat mir in der Seele geschmerzt, alles in den Abfallkübel zu werfen. Aber es gab dort die Infrastruktur gar nicht. Ich hätte es gar nicht machen können. Hat sich inzwischen zum Glück auch geändert. Aber da war es ganz sicher nicht nur Gewohnheit, sondern auch eine Überzeugung von mir, dass ich das eigentlich gerne machen würde und dass ich nicht nachvollziehen kann, dass die Wertstoffe dort im Abfall landen.
Aber heißt das irgendwo, du ist Recycling auch ein bisschen eine Frage vom Wohlstand? Also wenn es diese Sachen hat, dann macht man es. Und wir haben auch irgendwie die Möglichkeiten, um eben die Kübel an jedem Bahnhof zu haben und den Luxus, um das richtig zu entsorgen.
Ich würde jetzt eher nicht den Begriff Wohlstand verwenden, sondern eher, was wir immer sagen, die Umwelt hat einen Einfluss oder die Umweltgestaltung hat einen Einfluss auf unser Verhalten oder grob gesagt externe Faktoren oder Gelegenheiten. Und auf der anderen Seite interne Faktoren wie die Einstellung, die Werte, die Überzeugung und so weiter. Und wenn wir jetzt an die Umweltgestaltung denken, dann könnte man natürlich schon sagen, gerade auch vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren ist da deutlich mehr gestaltet worden, dass zum Beispiel an den vielen Bahnhöfen viel mehr Abfalltrennung möglich ist und dadurch auch mehr genutzt wird. Und das ist natürlich sehr förderlich. Am Ende, welches Verhalten Menschen zeigen, ist immer eine Kombination aus beidem. Interne Faktoren wie Einstellungen, Motivation, Werte, externe Faktoren wie welche Gelegenheiten bieten sich mir, in dem Fall Abfalltrennung, wie aufwendig ist das aber auch und auch ein bisschen die soziale Norm, die von außen wahrgenommen wird.
Und vielleicht so ein bisschen umgekehrt, also eben nicht so quasi der Luxus im Aussen, sondern bei sich selber, ist es auch irgendwo ein Luxusproblem für uns, dass es uns wie so gut geht, dass wir uns so fest könnt mit Recycling beschäftigen oder eben so fest über das diskutieren und das bewegt die Leute so fest?
Ich würde es positiver formulieren. Ich würde sagen, den Abfall zu trennen und das möglichst konsequent, ist eine relativ einfache Maßnahme, sich nachhaltiger zu verhalten. Es ist gerade, wenn es Gewohnheit geworden ist, wird nicht mehr als sehr aufwendig erlebt. Und es ist deutlich einfacher im Vergleich zu anderen nachhaltigen Verhaltensweisen, die vielleicht eher mit Verzicht zu tun haben. Also von daher kann ich, zumindest schon subjektiv empfunden, schon recht guten Beitrag leisten, der mir einfacher erscheint als viele andere umweltfreundliche Konsumverhaltensweisen. Und ich finde das auch überhaupt nicht, das ist nicht negativ zu betrachten, sondern ist erstmal ein positiver Schritt. Und in der Psychologie gibt es auch den sogenannten Positive Spillover-Effekt. Das ist die Idee, dass wenn man in einem Bereich zum Beispiel nachhaltig handelt, dass ich das auf andere Bereiche übertragen kann. Also an dem Punkt, wo ich vielleicht meine mittelausgeprägte nachhaltige Einstellung im Abfalltrennungsverhalten zeige, könnte es sein, dass ich später vielleicht auch merke, Moment mal, in anderen Bereichen könnte ich mich auch nachhaltiger verhalten. Also es kann durchaus positive Effekte haben. Nicht auf der anderen Seite gibt es den sogenannten Rebound-Effekt, wo man sagt, na, wenn ich das schon gut mache, kann ich dafür nach Kolumbien fliegen. Ne? Also so diese Trade-offs, das kennt man natürlich auch. Das hat sich auch jeder schon mal von seinen Freunden gehört, die gesagt haben, ich fahre jeden Tag mit dem Velo zur Arbeit, also kann ich nach Hawaii fliegen im Sommer. Ne? Also diese Argumentation gibt es natürlich auch.
Wie ist denn so in ärmeren Weltregionen? Also ist dort Recycling vielleicht sogar notwendig zum Überleben? Was hat jetzt Recycling so für ein Gewicht? Manchmal ist mir einfach auch aufgefallen, so gerade in Gebieten vom globalen Süden, dass dort einfach so viel mehr Sachen wiederverwendet werden, auch Sachen wieder zusammengesetzt werden, geflickt werden und so. Das ist viel mehr als bei uns, habe ich jetzt so den Eindruck, so aus Laiensicht.
Das ist eine sehr interessante und auch extrem, also aus Nachhaltigkeitsperspektive extrem wichtige Beobachtung, weil Recycling wird natürlich als eine nachhaltige Verhaltensweise angesehen und das ist sie auch. Wenn wir aber über die Kreislaufwirtschaft nachdenken, dann sind die vorgelagerten Maßnahmen, nämlich länger benutzen, reparieren und so weiter, noch deutlich umweltfreundlicher. Also ein Beispiel dafür wären Elektrogeräte. Idealerweise würde ich, wenn ein Gerät defekt ist, es vielleicht erstmal überlegen, kann ich es reparieren? Das wäre deutlich umweltfreundlicher, als es dem Recycling zuzuführen und mir ein neues zu kaufen. Oder wenn ich mir ein neues Gerät kaufe, dass ich darüber nachdenke, kann ich das andere Secondhand verkaufen? Oder noch anders, wenn ich ein neues Gerät brauche, könnte ich selber überlegen, könnte ich das nicht Secondhand kaufen? Wir sind hier schon beim Recycling, aber Recycling ist wie der letzte Schritt, wenn wir die vorherigen umwelttechnisch besseren Optionen schon aufgegeben haben.
Was muss man sonst noch machen, dass jetzt die Leute wirklich an Bord bleiben in Sachen Recycling? Was wären noch andere Initiativen?
Gut, ich hatte eingangs schon mal gesagt, wichtig ist ja immer, dass man sich die internen und externen Faktoren anschaut. Also intern wäre weiterhin daran arbeiten, dass die Personen eine positive Einstellung haben. Vielleicht sogar, dass sie noch mehr den Wert von Wertstoffen verstehen. Die meisten reden über Recycling, aber am Ende geht es ja darum, wie wertvoll ist denn jetzt eine Flasche Glas? Ist es das wert, dass ich die separat sammle? Also dass man dort auch schaut, wie gut kann man die grundsätzlich positiven Einstellungen auch noch mit Wissen füttern, um das zu fundieren und vielleicht auch weniger anfällig für Mythen zu machen. Das wäre sicher sozusagen, um an den internen Faktoren zu arbeiten. Denn das haben wir in unseren Studien auch herausgefunden. Das Wissen darüber, wohin ich bestimmte Dinge bringen muss, ist recht gut vorhanden. Das Wissen darüber, was damit passiert, warum das wichtig ist, ist weniger verbreitet. Also die wenigsten können sagen, woraus wird eigentlich PET gemacht? Warum ist das so wichtig, dass das recycelt wird?
Das finde ich mega einen spannenden Punkt, weil ich vergesse auch gewisse Fakten immer wieder, weil ich den Grund dahinter nicht checke oder nicht weiss. Mhm. Und ist in dem Fall wichtig, dass man den Grund dahinter kennt? Oder kann man damit auch sagen, das muss man jetzt so machen?
Ich glaube, es hilft vor allem, um konsistenteres Verhalten zu ermutigen oder zu verstärken, dass man eben nicht nur sagt, das macht man halt so, also mache ich das. Mit dem Quäntchen mehr an Überzeugung kriegt man mehr Konsistenz in das Verhalten und sagt dann vielleicht doch, ich war am Picknick im Park, ich nehme die PET-Flasche doch lieber mit nach Hause, sie ist ja eh nicht schwer. Oder zum Beispiel bei Aluminiumdosen, als wir dazu eine Studie gemacht haben, den wenigsten war klar, wie wertvoll Aluminium als Wertstoff ist und dass der eben mit extrem hoher Qualität rezykliert werden kann und wieder zu einer Aludose werden kann, während andere Wertstoffe an Qualität verlieren. Also, dass man das ein bisschen besser versteht, hilft. Das sind so die internen Faktoren. Dann hatte ich erwähnt die externen Faktoren. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie einfach und selbstverständlich mache ich das Verhalten. Also wie klar sind die Sammelsysteme? Wo kann ich auch im Detailhandel entsorgen? Was sich sehr natürlich anfühlt, weil ich hatte eingangs gesagt, Abfalltrennung hat mit Haushaltsführung zu tun. Einkaufen und Verpackung wieder zurückbringen, das wirkt auch intuitiv plausibel in dem Sinne. Das heißt, je besser die Rückgabesysteme sind, wie nah verteilt, wie gut das Netzwerk ist, wie gut die Orte sind, an denen das gesammelt wird, desto mehr verstärkt man auch das Verhalten. Dann wird es wie so ein Mitnahmeeffekt. Ich bin eh gerade auf dem Weg dahin, dann nehme ich das gleich mit.
Aber gibt es dann irgendeinen Ort psychologisch, wie man Leute kann erreichen, was eben einfach egal ist? Also jetzt abgesehen von der Infrastruktur, ich habe das Gefühl, im Park ist die Leute manchmal auch einfach gleich. Also, und so ohne Moralapostelmässig überzukommen oder ohne so zu finden, hey, im Fall, gibt es irgendeine Art, wie man das gut kann machen?
Wir haben uns das auch angeschaut in einer Studie. Und die Herausforderung ist natürlich auch, bisher haben wir über normale Abfalltrennung im Haushalt gesprochen. Das ist ganz normal Haushaltsführung, das ist der Alltag. Wenn ich jetzt aber im Park bin, gesellige Runde habe, abends ist es dann schon dunkel, wenn ich endlich gehe, vielleicht auch nicht mehr ganz nüchtern, da ist dann das Verhalten auch nicht mehr so ideal, wie man es vielleicht auch von sich selber kennt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt da inzwischen viele Interventionen und Kommunikationsmaßnahmen auch von den Gemeinden, auch zu appellieren daran, dass gemeinsamer Raum auch eine gewisse Lebensqualität bieten soll. Und die ist natürlich stark reduziert. Aber da betrifft es ja nicht nur Wertstoffe. Also wir reden jetzt über verschiedene Dinge. Das ist ja fast schon eher das Littering-Thema. Da geht es ja noch gar nicht so sehr um Abfalltrennung.
Jetzt haben wir es vor allem eben von Littering gehabt, aber eigentlich geht es ja da um Recycling und Abfalltrennung. Wie erreicht man dann Menschen, die zum Beispiel keine Landessprache reden oder aus einer anderen Kultur kommen, wo jetzt Recycling nicht so präsent ist?
Ich glaube, da gibt es ja, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie kann man gewisse Verhaltensweisen etablieren, dann braucht es dafür erstmal das Wissen und dann aber eben auch noch die Bereitschaft. Und ich glaube, da muss man sich zuerst überlegen, die Personen, die aus anderen Herkunftsländern kommen, inwieweit können die wissen, wie macht man das hier so in der Schweiz? Und dann wäre eben noch die Bereitschaftsfrage. Und wie du schon richtig gesagt hast, die erste Frage ist ja, kennen Sie aus Ihrem Herkunftsland auch irgendeine Form von Abfalltrennung? Dann stellen Sie auch gleich schon eine andere Frage, nämlich, wie wird denn hier in der Schweiz getrennt? Und dann ist die Frage, kommen Sie an die Informationen in einer Sprache, die Sie auch sprechen und verstehen können? Das ist aber noch der einfachere Part, weil das kann man dann mit Kommunikationsmitteln recht einfach lösen. Schwieriger ist es natürlich für Personen, die Abfalltrennung aus ihrem Herkunftsland nicht kennen und die grundsätzlich erst noch verstehen müssen, warum macht man das oder zumindest wie macht man das. Also das habe ich ja vorhin eingangs auch schon gesagt, nicht jeder muss vollkommen davon überzeugt sein, dass das so sein muss. Manche machen es auch einfach, weil sie verstehen, okay, so macht man das in der Schweiz, dann mache ich das auch so.
Was ist dann sonst so am wirkungsvollsten? Also wenn das Wissen rum ist, das ist sicher wichtig, aber kann man das sagen, sind irgendwie ist es wichtiger oder funktioniert es besser, wenn man Sachen verbietet? Funktioniert es besser, wenn man positive Anreize schafft, irgendwie ein Belohnungssystem, finanzielle Anreize?
Welche Intervention wirkt, hängt natürlich sehr davon ab, wer der Rezipient, wer die Rezipientin ist. Also wenn ich generell schon verstehe, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, dass Kreislaufwirtschaft wichtig ist und dass ich meinen Beitrag leisten kann, dann muss man ja nur noch hervorheben und übrigens den Beitrag leistest du durch Abfalltrennung. Wenn jemand vielleicht denkt, ach, das Ganze mit der Nachhaltigkeit, das muss auf ganz anderen Ebenen gelöst werden, dann muss man vielleicht eher betonen, du, es macht nicht viel Aufwand, trenn doch einfach, es ist eh auf dem Weg zum Einkaufen, da kannst du es abgeben. Da muss man vielleicht eher an die Convenience appellieren und sagen, es ist relativ wenig Aufwand und so kannst sogar du einen Beitrag leisten, auch wenn du meinst, es ist vielleicht gar nicht so in deiner Verantwortung. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und dann muss man auch sagen, sehr unterschiedlich pro Wertstoffkategorie. Ich glaube, von daher denke ich, muss man immer ganz genau überlegen, wen will ich, warum, wovon überzeugen. Und auf der anderen Seite eben ganz klar die Infrastruktur, die Möglichkeiten schaffen, um das Verhalten leicht mit wenig Aufwand zeigen zu können.
Und das sind jetzt eigentlich alles eher so ein bisschen positives Reinforcement, also eben die Leute so zeigen, warum sollte man das machen. Wie sieht es denn aus mit negativem Reinforcement in dem Sinn? Also einfach Strafen, Bussen, Verbot, so Sachen?
Gut, grundsätzlich weiß man aus der psychologischen Forschung, dass Menschen eine hohe Verlustaversion haben. Das heißt, Bußen wirken sehr stark negativ, aber eben auch mit extrem negativen Emotionen. Und da ist die Frage, ob man das unbedingt mit Abfalltrennung und letztlich, würde ich sagen, einem relativ prosozialen Verhalten verknüpfen will. Oder ob man nicht sagt, und ich finde, das sehen wir auch, ein großer Anteil der Bevölkerung trennt zu einem großen Teil ihren Abfall. Wir sind also auf einem sehr hohen Ebene. Also die Schweizer und Schweizerinnen sehen sich auch als Recycling-Weltmeisterinnen. Und diesen positiven Spin beizubehalten, fände ich eigentlich sehr wertvoll und deutlich positiver, als zu überlegen, wie kann ich einzelne Individuen mit einer Buße dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern.
Wir haben jetzt über ganz verschiedene Sachen geredet, eben so ein bisschen positive Anreize, negative Sachen, Wissen, wo ganz wichtig ist. Kann man dann sagen, was sind so die Sachen, die Menschen wirklich dazu bringen, dass sie ihr Verhalten grundlegend und eben dann auch langfristig ändern?
Ihr sprecht damit eins der großen Themen der Psychologie an. Das muss ich hier sagen. Verhaltensänderung ist grundsätzlich ein ganz riesiges Thema in der Psychologie. Ob es um Gesundheitsverhalten geht, mit dem Rauchen aufzuhören, sich besser zu ernähren, oder ob es um Konsumverhalten geht, Mobilitätsverhalten. Ganz viele Psychologinnen und Psychologen beschäftigen sich damit in ganz unterschiedlichen Anwendungsfeldern. Und von daher kann ich wirklich einfach nur nochmal zusammenfassend sagen, man muss immer die Umwelt anschauen, in der man Verhalten hoffentlich verstärkt. Nehmen wir ein Beispiel öffentlichen Verkehr. Ich brauche die Rahmenbedingungen, ich brauche die Busse, die Züge, die Trams, sonst kann ich das gar nicht zeigen. Und auf der anderen Seite die internen Faktoren an den Einstellungen arbeiten, an den Werten, die in der Gesellschaft vermittelt werden, an den Überzeugungen arbeiten und natürlich auch am Wissen, Verständnis dafür zu kriegen, welchen Beitrag kann ich als Individuum leisten. Und wenn die beiden Aspekte, intern und extern, in die gleiche Richtung gut zusammenspielen, dann kann man Verhalten ändern. Und wenn man sagt grundlegend, dann ist ja meist nicht grundlegend das Wichtige, sondern eher nachhaltig, also langfristig. Und dafür braucht es, und da schlagen wir den Bogen ganz zum Anfang, dann eben irgendwann gute Gewohnheiten.
Gibt es dann Sachen, wo du so beobachtest im Recycling oder eben im Abfalltrennverhalten von den Menschen, wo dich irgendwie nervt und wo du findest, das wäre etwas, wo du gerne hättest, dass sich das ändert und zwar so schnell wie möglich?
Ja, ich glaube, was ich ändern sollte, und das ist jetzt komisch, dass ich als Psychologin jetzt nicht sage, ich finde, dass Menschen das nicht gut machen, sondern umgekehrt, was wir auch in unseren Studien herausgefunden haben, Menschen verhalten sich oft viel besser, wenn man ihnen die Gelegenheiten gibt. Und ich glaube, das ist der Gedanke, den ich immer mitnehme, zu überlegen, wo kann man die größten Hebel ansetzen? Und da würde ich zum Beispiel sagen, wenn ich möchte, dass Menschen mehr Abfall trennen, dann ermögliche ich ihnen das am besten in größeren Settings, wo ich mehr Menschen erreiche. Das heißt zum Beispiel, dass die Unternehmen im Arbeitskontext noch mehr zum Beispiel schauen, wie können wir das bei unseren Mitarbeitenden erreichen? Wie können wir dort eine Infrastruktur bieten, dass Abfalltrennung überhaupt möglich ist? Also ich glaube, das sind so Faktoren, wo man extreme Hebel ansetzen kann. Da muss nur ein Facility Manager, Managerin fokussiert sein, sich überlegen, wo passieren die Abfälle. Das hat deutlich mehr Impact als ganz große Kampagnen an die gesamte Bevölkerung. Ich glaube, das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, wenn wir über Impact sprechen, dann erreicht man oft Personen mit Einfluss, die mehr bewirken können, als einzelne Individuen mühselig zu überzeugen.
Danke vielmals, das war ein sehr spannendes Gespräch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, gerne. Ja, war auch nochmal interessant. Ich habe halt nochmal in unsere Studie von 2016 geschaut. Das ist auch nochmal cool, wenn man dann sieht, ah, das haben wir so und so gemacht. Und so, das ist schon hinweg. Und das macht ja auch alles Spaß. Das ist auch spannend.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Das ist «Use Me Baby One More Time», der Podcast von Swiss Recycle zum Wiederverwenden statt Wegrühren und sehr gerne auch zum Weiterempfehlen. Und abonnieren, kommentieren, liken und so. Ich bin Manuel.
Und ich bin Andrea.
Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Use me baby one more time.